Ja, in der Predigt heute, da geht es um Besitz, um Eigentum, um die Haltung dazu, den Umgang damit. Mancher Besitz erscheint uns notwendig, mancher ist wichtig, mancher ist Komfort oder sogar Luxus, mancher dient der Vorsorge für schlechte Zeiten, mancher dient der Erzielung von Rendite, also von noch mehr Besitz. Mancher Besitz bedeutet auch Verantwortung und kann auch zur Last werden. Mancher Besitz ist schlichtweg einfach überflüssig, den braucht man gar nicht. In unserem Keller zu Hause, da gibt es so viel von diesem überflüssigen Zeug, das unsere Kinder bei ihrem Auszug da gelassen haben und jetzt inzwischen schon lange vergessen haben und nicht mehr brauchen. Und von unserem eigenen überflüssigen Kram im Keller will ich gar nicht reden. Ja, Besitz. In der Bibel, also insbesondere im Alten Testament, da kommt der Begriff Eigentum in Bezug auf Landbesitz vor. Also es geht nicht in erster Linie um den Besitz einer bestimmten Person, also um individuellen Besitz, sondern es geht um Besitz eines Stammes der Israeliten oder einer Sippe innerhalb eines Stammes oder einer Familie innerhalb einer Sippe. Natürlich hatte der Stamm, die Sippe oder die Familie jeweils ein Oberhaupt. Und dieses Oberhaupt hatte auch die Entscheidungsgewalt, das letzte Wort über den Besitz, wie man damit umgehen sollte, aber eben auch die Verantwortung für die Entscheidungen. Und ein weises Oberhaupt hat natürlich auch die Vorschläge und Wünsche seiner Angehörigen in die Entscheidung mit einbezogen. Aber die Auffassung, dass ich mit meinem individuellen Besitz, meinem Eigentum, was mir rechtlich zugestanden ist, umgehen kann und tun kann, was ich will, ohne Rücksicht auf andere und ohne Rechtfertigung vor Gott. Diese Auffassung, ja, die kommt aus dem griechischen Denken. In der Antike war das schon so und heute in unserem Rechtssystem ist das ja eigentlich immer noch so. Im deutschen Rechtssystem kann man mit seinem Besitz tun, was man will. Es gibt vielleicht moralische, ethische, kulturelle Bedenken, die die Gesellschaft von einem erwartet. Aber bis auf Extremfälle kann man tun damit, was man will. Dieses Wort Eigentum wird natürlich auch noch gerade im Alten Testament in einer weiteren Weise benutzt, nämlich Gott bezeichnet sein Volk Israel als sein Eigentum. Und nach der Befreiung aus Ägypten und dem Bundesschluss am Sinai, da steht es dann fest, das Volk Israel ist das ausgewählte Volk von Gott und ist Gottes Eigentum. Aber im Neuen Testament kommt ja noch etwas dazu, denn auch wir Christen sind Gottes Eigentum geworden. Da steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 10a, ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ja, das gilt uns. Wir gehören also auch zu Gottes Eigentum. Ich möchte beten. Lieber Vater, danke, dass wir dein Eigentum geworden sind, erworben von unserem Herrn Jesus Christus durch seinen Kreuzestod. Ja, durch den Tod hat er uns von unserer Sünde befreit und uns mit dir versöhnt. Aber noch mehr, wir sind deine geliebten Kinder und du interessierst dich, du der große Gott, du interessierst dich für unsere Wünsche und Bitten und sorgst für uns als ein fürsorglicher, liebender Vater, der das Beste für seine Kinder will. Danke auch für die vielen Besitztümer, die du uns anvertraut hast und bitte hilf uns damit, gerecht umzugehen, vor dir und auch in Bezug zu unseren Mitmenschen. Hilf uns auch, dein Wort recht zu verstehen und uns dadurch zurechtrücken zu lassen. Und danke nochmal, dass du uns lieb hast. Amen. Ja, den Predigttext seht ihr schon an der Wand. Steht heute, für heute in der Apostelgeschichte 4, 32 bis 37. Ich lese ihn einmal vor. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus der Herr auferstanden war. Gottes Gnade war unter ihnen in reichem Maß spürbar. Keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das bedeutet der Tröster. Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte. Den Erlös stellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Ja, soweit der Predigttext. Bevor wir an den Text gehen, wie sah denn das eigentlich in der ersten Gemeinde aus? Wir hören ja jetzt einen Bericht, das ist der zweite Bericht in der Apostelgeschichte über diese erste Gemeinde, die ja gratis entstanden war. Wir wissen ja, Jesus wurde in Jerusalem gekreuzigt. Er starb dort und nach 3 Tagen stand er auf. Und nach der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Jesus in der Passahwoche in Jerusalem war für die Jünger klar, die Nachfolge, die geht weiter. Und zunächst gab Jesus ihnen die Anweisung, nach Galiläa zu gehen und ihn dort wiederzutreffen. Und in Matthäus 28, Vers 10 lesen wir, da sagte Jesus zu ihnen, also den Frauen, die am Grab gewesen waren, fürchtet euch nicht, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Und in Matthäus 28, 16a erfahren wir dann, die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Und dort trafen sie den auferstandenen Herrn Jesus wieder und bekamen den Missionsauftrag. Und auch im Johannesevangelium, Kapitel 21, da waren die Jünger in Galiläa am See und trafen dort Jesus wieder. Vor seiner Himmelfahrt schärfte Jesus seinen Jüngern ein, in der Apostelgeschichte 1, Vers 4 lesen wir das, verlasst Jerusalem nicht, offensichtlich waren sie wieder in Jerusalem, verlasst Jerusalem nicht, wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und 10 Tage später geschah dann das Pfingstwunder. Und alle Jünger waren beisammen in Jerusalem. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so wie der Geist es ihnen eingab. Ja, die Leute fragen sich, was dort geschehen ist und Petrus hält die berühmte Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, und er erklärt eben der Menge, die zusammengelaufen war, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und schloss mit den Worten, Apostelgeschichte 2, 36b, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Und schließlich Apostelgeschichte 2, 41, das Ergebnis dieser Predigt, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündigt hatte, und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Ja, das war die Einleitung. Jetzt ist eine Gemeinde entstanden mit über 3000 Menschen. Ja, wie ist die Situation dieser Gemeinde? Die soziale Situation der Gemeinde war von Anfang an schwierig. Jerusalem war nämlich keine Handelsstadt, aber trotzdem dicht bevölkert. Viele Juden wollten in Jerusalem leben, auch wenn es dort schwer war zu leben. Es gab keine besonderen Erwerbsquellen. Es gab viel Armut in Jerusalem. Und ja, dann gibt es natürlich die großen jüdischen Feste und zu denen kamen viele aus dem ganzen Land und da gab es viel Aktivität, auch viel Gastfreundschaft. Aber sonst war es ohne Arbeit und ohne Einkommen schwer, sich dort immer aufzuhalten. In der ersten Gemeinde gab es sicherlich auch Geschwister, auch Menschen aus Jerusalem, die Einkommen und Besitz hatten. Aber es gab eben auch viele Auswärtige, zum Beispiel natürlich aus Galiläa. Diese hatten keine Wohnung. Also irgendwo mussten sie ja wohnen, aber sie hatten keine eigene Wohnung. Sie hatten auch keine Arbeit in Jerusalem. Und trotzdem mussten sie ja irgendwie versorgt werden. Sie brauchten Nahrung und Obdach. Es drohte der Gemeinde, dieser ersten Gemeinde, eine Notlage aus Hunger und Obdachlosigkeit. Geld musste zusammenkommen. Ja, und dann ist auch noch eine Sache passiert. Ein Gelähmter wurde im Namen Jesu Christi geheilt. Das war eine Aktion von Petrus, der mit Johannes auf dem Weg zum Tempel war, in der Apostelgeschichte 3 nachzulesen. Und Petrus und Johannes mussten sich dafür vor dem Hohen Rat der Juden verteidigen. Sie wurden bedroht, eingeschüchtert, aber nicht bestraft. Aber trotzdem, der Druck durch die jüdische religiöse Leitung, der war spürbar und brachte jetzt die Gemeinde zum Gebet um Kraft und Beistand. Und das in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 31, also dem Vers direkt vor unserem Predigttext. Sie beten, nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündigten das Wort Gottes mutig und offen. Ja, und nun beginnt der Predigttext mit diesem Vers 32. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Ja, äußerer Druck, die drohende Notlage, aber vor allem die Erfüllung mit dem Heiligen Geist schweißte die Gemeinde zusammen. Ja, wir fühlen uns heute vielleicht auch ein bisschen zusammengeschweißt. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ja, den Ausdruck, ein Herz und eine Seele, den kennen wir ja, den benutzen wir auch als Redewendung manchmal. Er steht für die besondere Verbundenheit einer Gruppe von Menschen. Ja, ein Herz bedeutet zum Beispiel, dass man gleiche Ziele verfolgen will, gleiche Vorstellungen hat, gleichen Willen verfolgt. Und eine Seele steht für gemeinsame Lebensumstände. Man ist eben gemeinsam unterwegs. Ja, so nach dem Motto, was dich betrifft, bedeutet auch was für mich. Ja, in der griechischen Philosophie gab es diesen Begriff, eine Seele für eine Gruppe von Menschen als Gemeinschaftsideal. Zum Beispiel jetzt von Aristoteles in seiner, wie heißt sie, nikomachischen Ethik. Und dort taucht auch der Begriff Gemeinschaft am Eigentum der Freunde auf. Und unser Autor der Apostelgeschichte, Lukas, der war ja Grieche. Und es kann sein, dass er diese Texte ja auch kannte und praktisch hier unter anderem mit andeutet, dass das, was von den griechischen Philosophen als Gemeinschaftsideal angesehen wurde, in dieser ersten Gemeinde von Gott verwirklicht wurde. Ja, aber wichtiger ist, dass die Menschen in der neuen Gemeinde eine neue Einstellung zu Besitz gefunden haben durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu, die verwirklicht sich auch in dieser ersten Gemeinde. Dort ist auch vieles neu geworden für die Menschen. Ja, aus persönlichem Besitz und ja, dem zur Schaustellen von Wohlstand, schaut mal, wie reich ich bin, oder dem Pochen auf persönlichem Eigentum, das ist mein Eigentum. In Deutschland könnte man auch noch ergänzen, das ist mein Recht. Ich kann ja mit meinem Eigentum machen, was ich will, und daraus entstehen Habgier bei den Leuten, die etwas besitzen, und Neid bei denen, die das nicht haben. Und die Bibel ist voll von Warnungen vor Habgier und Neid. Das würde jetzt dauern, wenn ich da viele Bibelstellen vorlesen würde. Ich habe mal 3 rausgesucht. Im Alten Testament, Jesaja 57, Vers 17. Gott spricht über Israel. Durch ihre Habgier sind sie schuldig geworden. Darum war ich zornig. Ich schlug sie und verbarg mich vor ihnen voller Zorn. Doch sie gingen weiter treulos ihre eigenen Wege. Neuen Testament, in Lukas Kapitel 12, Vers 15. Dann sagte Jesus zu allen: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Und zum Thema Neid, zum Beispiel aus Jakobus Kapitel 3, Vers 16. Denn wo Neid und Streitsucht herrschen, da gibt es Unfriede und alle Arten von bösen Taten. Braucht ihr ein Beispiel für Neid? Also alle, die schon mal das Thema Erbschaft durchlebt haben, da weiß man, wie das ist, wenn es um Erbschaft geht. Da entsteht viel Neid und Habgier. Ja, ihr habt bestimmt da jetzt auch vielleicht das ein oder andere Erlebnis im Kopf. Aber zurück zum Text. Wie ist denn das gemeint? Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Im ersten Bericht über die erste Gemeinde in Apostelgeschichte 2, Vers 44, dort steht: Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Sie hielten zusammen und verfügten über ihren Besitz. Aber es ging nicht um die Enteignung der Gemeindeglieder, sondern es ging um das gemeinsame Beraten über mögliche Verwendung von Eigentum zur Unterstützung der Gemeinde. Mit Vers 33 von unserem Predigttext, da wird jetzt der Schwerpunkt der Arbeit der Apostel betont. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus der Herr auferstanden war. Gottes Gnade war unter ihnen in reichem Maß spürbar. Die Verwaltung der Gaben, das ist eine notwendige Aufgabe in der Gemeinde, aber nicht die Hauptsache. Die Verkündigung des Evangeliums steht im Vordergrund und Gott bestätigt die gute Nachricht und seine Boten, die er gesandt hat, dadurch, dass er seine Gnade in besonderer Weise zeigt. Und das ist auch schon vorher in der Apostelgeschichte beschrieben, Kapitel 2, Vers 43. Wie wirkt die Arbeit der Apostel und der Gemeinde in der Gesellschaft? Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Die Apostel haben also ihre Priorität richtig gewählt. Jesus empfiehlt uns ja nach Matthäus 6, Vers 33, strebt vor allem anderen nach seinem, nämlich Gottes Reich. Oder trachte zuerst, so heißt es im Luthertext. Also nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott auch das alles schenken, und das alles bezieht sich auf das Notwendige, nämlich Essen, Trinken, Kleidung, davon ist vorher die Rede in dem Text. Trachte zuerst nach Gottes Reich und das andere wird schon kommen. Durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, haben wir ja gerade gelesen im Predigttext, die reiche Gnade Gottes und die richtige Priorität der Apostel geschah das jetzt, was in den nächsten zwei Versen beschrieben wird. Keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. Für mich beeindruckendste an dem Vers ist, keiner von ihnen musste Not leiden. Das ist ein toller Zustand. Die haben aufeinander Acht gegeben. Ja, Not im Sinne von wirklicher Not. Ne, manchmal gehen wir leichtfertig auch mit dem Wort Not um und dann ist es gar keine Not, sondern nur ein Wunsch. Also, sie müssen keine Not leiden. Das bezieht sich insbesondere jetzt auf die Not im Zusammenhang, die sich mit Geld auch lindern lässt. Also wenn man etwas kaufen muss, aber kein Geld hat zum Beispiel. Es gibt natürlich auch andere Not in der Gemeinde, vielerlei Art. Da sind wir auch aufgefordert, einander zu helfen und miteinander die Lasten zu tragen. Von praktischer Hilfe bis hin zu Seelsorge, da gibt es ein breites Feld zum Dienen an den Geschwistern. Ja, zurück zum Finanzbedarf der Gemeinde, der war nämlich groß in der ersten Gemeinde. Also Spenden im Rahmen des zehnten Teils des Einkommens, das war in der jüdisch geprägten ersten Gemeinde üblich. Davon können wir ausgehen. Aber auch Sachspenden verschiedener Art, es reichte trotzdem nicht aus, um alle mit dem Nötigen zu versorgen. Und so ging es, wie sagt man so schön, ans Eingemachte. Immobilien wurden verkauft und der Erlös den Aposteln zur Verwaltung übergeben. Auch in dem ersten Bericht in Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2,45, heißt es bereits, immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum, den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Also erst haben sie das selber mehr oder weniger chaotisch auch verteilt und in der größer gewordenen Gemeinde musste die Verteilung jetzt organisiert werden. Und die Aufgabe fiel den Aposteln zu, die ja von Jesus persönlich berufen waren und das volle Vertrauen von allen genossen. Aber als die Verteilung in der wachsenden Gemeinde immer mehr Aufwand bedeutete und auch Klagen laut wurden, wie die Verteilung geschah, dann wurden 7 Helfer aus der Gemeinde ausgewählt, die sich darum kümmerten, damit die Apostel ihre wichtige Arbeit, ihre wichtigste Aufgabe, die Verkündigung des Wortes machen konnten. Also den Bericht über die 7 Helfer findet man in Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 6. Ja, im Predigtext geht es jetzt weiter in den Versen 36 und 37. Es kommt ein Beispiel. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das bedeutet der Tröster. Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte, und den Erlös stellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Dieser Barnabas, Name sagt euch vielleicht mehr, der ist derjenige, der Paulus zu den Aposteln führte, in Apostelgeschichte 9, Vers 27. Und Barnabas wurde auch später der Begleiter von Paulus auf der ersten Missionsreise, die praktischerweise dann zunächst nach Zypern ging, also dem Geburtsort von Barnabas. Ja, aber wie lief das ab mit dem Verkaufen von Grundstücken oder Häusern? Nach dem Text, den wir gelesen haben, Apostelgeschichte 2, Vers 45, geschah das Verkaufen nach und nach immer wieder, ich würde ergänzen, nach Bedarf. Oh, jetzt brauchen wir wieder Geld. Und dann meldet sich schon jemand, ja, dann verkaufe ich was, ich habe da was. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und gab es Druck oder Zwang, sind die Apostel zu jemandem gegangen, du hast doch da noch was, verkauf das gefälligst. Davon ist nicht die Rede. Also es gab keinen Zwang, so nach dem Motto, du kannst nur zur Gemeinde gehören, wenn du, Punkt, Punkt, Punkt. Das gab es nicht, davon ist nicht berichtet. Also es gab keine Zwangsenteignung der Besitzenden und auch keine Art von Kollektiveigentum der Gemeinde, wie zum Beispiel, weiß nicht, ob euch der Name was sagt, Karl Marx in seinem Kommunistischen Manifest vorgeschlagen hatte. Darum ging es nicht. In Apostelgeschichte 5 wird jetzt beschrieben, wie sich Hananias und seine Frau Sapphira verschworen hatten. Sie hatten ihr Grundstück verkauft, einen Teil des Erlöses der Gemeinde gegeben, den Aposteln zu Füßen gelegt und den Rest aber für sich behalten. Soweit, aber dann haben sie behauptet, dass das der Gemeinde übergebene Geld der ganze Verkaufspreis sei. Ja, und in Apostelgeschichte 5, Vers 4 steht, doch Petrus fragte ihn, Hananias, warum hat der Satan sich in deinem Herzen so breit machen können? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Erlös des Grundstücks für dich behalten? Du hättest das Grundstück nicht verkaufen müssen und was du mit dem Erlös machst, war allein deine Sache. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Auch dieser Text zeigt auf der einen Seite, das Verkaufen von Eigentum war freiwillig und was mit dem Erlös dann geschehen sollte, war Sache der Besitzer, die dann das Geld für das verkaufte Gut bekommen haben. Das Problem war, dass die Großzügigkeit, den ganzen Erlös zu spenden, das gab Ansehen in der Gemeinde. Und dieses Ansehen, das volle Ansehen der Gemeinde, das wollten Hananias und Sapphira für sich haben. aber sie wollten nicht das ganze Geld hergeben. Und so belogen sie die Gemeinde und viel schlimmer Gott selbst. Dieses Beispiel zeigt, Eigentum und Besitz, Geld, das kann etwas mit uns machen. Da passiert etwas in uns mit solchen Dingen. Oder es besteht die große Gefahr, dass etwas passiert. Wenn wir etwas haben, dann wollen wir es nicht verlieren, sondern wir wollen es nach Möglichkeit vermehren. Und wenn wir etwas nicht haben, dann wollen wir versuchen, es zu bekommen. Wir haben den Wunsch, das Verlangen dazu. Wir können neidisch werden auf andere, die etwas haben. Ja, und die vielen Warnungen in der Bibel, die hatte ich ja schon erwähnt. Falscher Umgang mit Besitz und Geld haben ihre Ursachen in unserem Herzen. Ja, Jesus spricht in Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Das sagt unser Herr Jesus. Wenn also Jesus unser Herr ist und wir ihm treu sein wollen und ihm in der Nachfolge dienen wollen, dann sitzt er auf dem ersten Platz in unserem Leben, auf dem Thron unseres Lebens, wenn ihr so wollt. Nichts soll ihm diesen ersten Platz streitig machen. Deshalb muss sich unser Umgang mit Geld und Besitz diesem Herrn Jesus unterordnen. Das haben die Gläubigen in der ersten Gemeinde verstanden und so von ihrem Besitz geopfert für den Bestand der Gemeinde und gegen die Notlage von Gemeindemitgliedern. Gefüllt mit dem Heiligen Geist haben sie Gottes Stimme in ihrem Herzen gehört und das, was nötig war, einfach getan. Ich fasse zusammen. Also diese erste Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Das bedeutet, dass sie sich einig waren im Glauben an den Herrn Jesus, in der Nachfolge und im Dienst. Und sie waren einander herzlich verbunden, besonders durch das Wirken des Heiligen Geistes in ihnen. Sie fanden eine neue Einstellung zum Umgang mit Besitz und Eigentum und taten, was nötig war, damit keiner in der Gemeinde Not leiden musste. Habgier und Neid scheinen gar keinen Platz in der Gemeinde gehabt zu haben. Entscheidungen über Verkauf von Besitz zur Unterstützung der Gemeinde wurden von den Eigentümern getroffen und von der Gemeinde angenommen. Ein Verkauf war freiwillig. Von Druck innerhalb der Gemeinde oder Nötigung zum Verkauf ist keine Rede. Und ein Beispiel etwas später aus der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 12, Vers 12 erfahren wir, dass Maria, die Mutter des Johannes Markus, ein Haus in Jerusalem hatte, in dem fanden Versammlungen der Gläubigen statt. Ja, das Haus war zum Beispiel nicht verkauft worden. Das ist einfach bei der Mutter von Johannes Markus geblieben. Ja, die erste Gemeinde war von diesen freiwilligen Gaben abhängig und vielleicht später aus der Apostelgeschichte erfahren wir auch und aus den Briefen des Paulus. Paulus hat fleißig für die Gemeinde in Jerusalem gesammelt. Das Problem war nicht verschwunden, das war über die Jahre immer da. Ja, diese erste Gemeinde in Jerusalem, ihr Umgang mit Besitz, das ist keine Blaupause oder Kopiervorlage für uns heute. Aber auch heute können Gemeinden ja nur bestehen, wenn genug Geld zusammenkommt, sonst wird es schwierig, überall. Ja, vielleicht wisst ihr ja, dass in Deutschland die evangelische Kirche, die katholische Kirche, dort wird viel von Steuergeldern bezahlt, weil sie damals im 19. Jahrhundert ihren Landbesitz abgetreten haben. Als Gegenleistung wurde ihnen versprochen, bis ja, unbegrenzt sozusagen dann ihnen wesentliches Geld als zur Verfügung zu stellen, insbesondere für ihre Bediensteten, die ja jetzt keinen eigenen Erwerb mehr machen konnten. Und nun ist die Rede davon, dass die evangelische Landeskirche, die katholische Kirche eventuell vom Staat entschädigt werden sollte und das mit diesem ständigen Bezahlen aufhören soll. Leider ist es eine Partei mit blauem Hintergrund, die da hervortritt. Das will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich will nur sagen, es ist darüber auch wieder ein Gespräch im Gang. Dann haben die beiden Großkirchen in Deutschland auch das Problem, ohne Spenden nichts gewesen. Ja. Es ist also keine Kopiervorlage, wie es damals war. Wir können nur als Gemeinden überleben, wenn auch bei uns genug Geld zusammenkommt. Und die finanzielle Situation der Gemeinde ist ja nicht unwichtig. Davon hängt nämlich ab, was in der Gemeinde sein kann. Hat die Gemeinde einen Pastor oder hat sie keinen, beispielsweise? Oder kann die Gemeinde für sich selbst genug tun? Oder hat die Gemeinde sogar noch Möglichkeiten, nach außen zu wirken? Hängt auch von Geld ab, nicht nur, auch vom persönlichen Einsatz. Aber ohne Geld wird es schwierig. Ja, und wir als Gemeinde des BEFG, unseres Bundes, wir geben ja auch Geld an unseren Bund ab, weil der Bund Aufgaben für uns auch wahrnimmt, für uns und alle anderen EFG-Gemeinden in Deutschland. Und ja, das ist der sogenannte Bundesbeitrag. Und ich möchte auch nochmal zusammenfassen, Druck oder Zwang zum Geben an die Gemeinde, das soll nicht ausgeübt werden. Auch bei uns in der Gemeinde soll das nicht stattfinden. Paulus schreibt dazu einen besonderen Vers im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 7. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Ich bin davon überzeugt, dass wir Gott letztendlich nichts schenken können, ohne dass er uns dafür segnet. Wir wollen kein Geschäft mit Gott machen, so geben gegen Segen oder sowas, aber das Geben ist ja ein Zeichen unserer Liebe und unserer Unterordnung an Gott und sein Segen ist ein Zeichen seiner noch viel größeren Liebe zu uns. Amen.